Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir nehmen am 1. August auf und mir zugeschaltet ist der liebe Kilian. Kilian, wo erwische ich dich gerade?
Hallo Ronja, du erwischst mich in Schweden tatsächlich. Schön. Wo erwische ich dich?
Ich bin am Niederrhein bei meinen Eltern zu Besuch noch, denn ich habe hier am Wochenende das erste Mal richtig krass Ausgang. Eine Freundin von mir feiert JGA in Köln und dort bin ich eingeladen und da freue ich mich richtig drauf. Das heißt, Mann und Kind bleiben bei meinen Eltern auf dem
Darf
Land
dann
und
ich fahre in die Stadt. Ziehen?
Und ich fahre in die Stadt und es wird wild. Es wird wild.
Kannst du mir vorstellen. Ja, nice, sehr schön. Und nächste Woche ist ja tatsächlich deine Urlaubswoche.
Genau, meine Urlaubswoche ist, wir fahren ja wahrscheinlich nach Dänemark, das hatte ich schon erzählt, je nach Wetter. Das heißt, ich komme dir ein Stückchen näher. Du warst ja letzte Woche schon in Dänemark bei der Konferenz. Yes. Kannst vielleicht mal ein, zwei Wörtchen zu erzählen. Und jetzt bist du verlängert auch noch in Schweden unterwegs. Denn wenn genau, einmal im Norden, dann so richtig.
Ich nehme alle skandinavischen Länder mit, bis auf Finnland tatsächlich. Ich war in Dänemark eine Woche, bin jetzt in Schweden zwei Wochen, fahre aber nächstes Wochenende für ein Wochenende nach Oslo tatsächlich, also auch nach Norwegen hoch. Und da geht es also tatsächlich von hier aus einfach ein Bus. Und ich dachte, es wäre deutlich länger, aber ich brauche nur so 5,5 Stunden oder 6 Stunden, glaube ich. Also es ist echt in Ordnung. Ja, und bin dann noch ein Wochenende in Oslo, weil ich da auf einer Hochzeit auch bin, fahre dann wieder nach Schweden und dann wieder nach Deutschland zurück. Aber ja, genau. Ich kann gern erzählen, ich war auf der größten Academy of Management Konferenz, also der größten Konferenz, die wir in unserem Forschungsbereich haben, die so Management-ForscherInnen haben, wo es um ganz viele verschiedene Bereiche geht, Diversity, HR, Organizational Behavior, was ich so mache, aber auch so Entrepreneurship und auch ein bisschen mehr BWL-Sachen da drin. Weißt du, wie viele Menschen auf der Konferenz waren?
Wie viele?
Ja.
Hab ich mal nicht schätze, erzählt? Nee. Du hattest das, glaube ich, letztes Mal irgendwie erzählt, ne? Ich sag mal 12.000.
Ja, es waren 13 bis 15.000. Wow. Es waren vor Ort circa 13.000, ganz messbar ist es nicht. Auch in unserer Session war eine Person einfach nicht da. Aber bei so vielen Menschen kann man es nicht zu 100% messen. Aber ja, es waren sehr viele Menschen da. Und es war das erste Mal in der Geschichte dieser Konferenz, dass sie nicht in den USA oder in Kanada stattfindet, also nicht in Nordamerika, sondern mal nach Europa. Mhm. Und für mich war einfach alles daran so cool im Vergleich zu dem, was in den USA stattgefunden hätte an Konferenzinhalten. Weil in den USA sind solche Konferenzen immer in so Hotelräumen, die buchen dann die ganzen Hotels leer quasi. Und in Hotels, die haben ja dann oft so Konferenzräume da drin, in den USA noch viel mehr als in Deutschland, finden dann diese Sitzungen statt und die sind dann aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem richtigen amerikanischen Hotel warst da drin, aber die haben sehr oft kein Tageslicht und man hat dann oft diese roten Teppiche, auf denen man dann läuft, kein Tageslicht, das ist super anstrengend. Ich war da eben schon auch mal in Seattle, es war keine schlechte Konferenz, hat schon Spaß gemacht, aber jetzt gerade, wenn ich dann jetzt in Europa auf der gleichen Konferenz war, ist es so erfrischend gewesen, so ein Konferenzsetting zu sein und überall strahlt die Sonne rein, wird noch super Wetter tatsächlich, einfach richtig schön und Kopenhagen ist ja einfach so eine geile Stadt, das hat es natürlich auch rausgerissen. Ne?
Ja, die Dänen oder beziehungsweise die Skandinavier insgesamt sind ja auch für ihr Design bekannt, für ihre Architektur, die sehr modern und lichtdurchlässig ist. Was würdest du sagen, war das Thema, was die Konferenz beherrscht hat?
AI tatsächlich. Also wurde inzwischen dann irgendwann auch drüber gelacht, so ein bisschen, oh, das ist eine AI-Session am Anfang. Also du hast verschiedene Sitzungen, es gibt verschiedene Formen von Sitzungen, es gibt Symposien, es gibt Paper-Sessions, wo du wirklich ein fertiges Paper vorstellst. Es gibt auch einfach nur irgendwelche Sitzungen, wo du einfach ein Thema besprechen kannst, ohne groß irgendwie schon inhaltlich drin gewesen zu sein. Auch irgendwelche Sitzungen, wo Experten vorne sitzen, ExpertInnen vorne sitzen, einfach über irgendwas labern. Man kann dann Fragen stellen, ganz verschiedene Formate und überall ging es so ein bisschen um künstliche Intelligenz, was total spannend ist. Fand ich eigentlich schon cool. Irgendwann fand ich es auch ein bisschen nervig, dass dann immer, wenn es um das Thema ging, haben alle die Augen gerollt und gesagt, oh, another session on AI. Also wurde fast schon wieder, war schon wieder zu überladen. Aber gleichzeitig ist es halt das, was gerade bewegt und was eben sehr dominant ist. Aber es ist natürlich nicht alles. Es waren so viele Menschen, so viele verschiedene Themen. Da fand ich schon sehr cool und vor allem eben so viele Nationen. Also da kommen wirklich alle zusammen. Gerade in unserem Forschungsbereich besteht eben die Forschung nicht nur aus Europäern, nicht nur aus Nordamerikanern, sondern eben auch aus Südamerikanern, AsiatInnen, die da dabei sind. Sehr, sehr viele Chinesen auch tatsächlich, die wir auch in der Setzung hatten. Und ich würde schon sagen, so retrospektiv, man geht zu so einer Konferenz nicht für seine eigene Session. Also ich habe ja selber was vorgestellt und darauf dann Feedback bekommen. Man würde eigentlich so denken als Student, als PhD-Student oder Studentin, ich stelle was vor und das ist so das Wichtigste. Und dann kriegt er Feedback drauf und das ist so der Kern der Konferenz. Und tatsächlich aus Erfahrung nach so ein paar Konferenzen, darum geht es noch am wenigsten tatsächlich. Weil die Sitzung, wenn ich jetzt nur für die Exe nach Kopenhagen gefahren wäre oder in die USA geflogen wäre, dann würde ich auf dem Papier sagen, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und so war es so bei unserer Sitzung. Ich habe mit einer Freundin zusammen, also einer Kollegin zusammen, Sophie, gute Freundin, die auch schon mal hier über Diversity ja, und Gender Pay Gap was gesagt hatte im Podcast, mit der habe ich zusammen ein Paper gemacht, echt ein cooles Paper über Knowledge Transfer, also über Wissenstransfer zwischen Jung und Alt und ein cooles Paper und ich würde sagen, kann man echt gut diskutieren und in unserer Sitzung waren noch andere Paper und es war aber leider so müdend und lahm, auch von den Leuten her, muss man sagen, und wenig innovativ. Und es lag auch dran, bitte nicht falsch verstehen, aber die Leute waren zum Teil aus so anderen Gebieten, dass wir überhaupt nicht auf einer Ebene sprechen konnten. Und dann war es so, würde ich sagen, nur für diese Paper-Session, ja, war es ein bisschen anstrengend, nur dafür hingekommen zu sein, aber so ist es eben nicht. Du hast so viel drumherum, Socials, auch Partys und Abendveranstaltungen, aber vor allem auch, wo du Leute triffst, wo du Co-Authors triffst, andere coole Profs und Professorinnen triffst. Es ist einfach voll die coole Konferenz. Aber die Paper-Session an sich war so ein bisschen.
Aber was kannst du denn zu deinem Thema des Papers sagen? Weil, also ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine HDI-Studie oder beziehungsweise einen HDI-Bericht im Kopf. Da findet tatsächlich jeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland, dass der Wissenstransfer beim Ausscheiden der Babyboomer nicht gut gelingt. Das heißt, dass intern in einem Unternehmen extrem viel Wissen verloren geht. Und das ist natürlich auch eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Denn wir haben natürlich viel, auch gerade im produzierenden Gewerbe, was alte Maschinen angeht und so weiter, da steckt das Wissen gerade im Mittelstand in den Köpfen der Babyboomer. Und ganz häufig ist es eben nicht korrekt oder gut dokumentiert, dass die nachfolgende Generation wirklich damit etwas anfangen kann. Und dieser Wissenstransfer ist tatsächlich essentiell. Welche Erkenntnisse hast du da gesammelt?
Ja, total viele. Da können wir gerne nochmal eine ganz eigene Folge dazu machen. Wissenstransfer ist für mich tatsächlich eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte oder sogar Jahre erstmal, weil es die nächsten 4-5 Jahre so wichtig wird. Und Organisationen, auch die öffentliche Verwaltung, aber auch wirklich so Produktionsbetriebe, da zum Teil überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, was wir wissen, da verloren geht, wenn jetzt wirklich die Babyboomer bald mal in Rente gehen werden. Und da eben unsere Haupterkenntnis, wir haben dann eine große Studie durchgeführt mit mehreren tausend Mitarbeitenden in einem Produktionsbetrieb, also wirklich bei Blue Collar Workers, steht auch im Titel der Studie. Und die Haupterkenntnis war tatsächlich, dass unter gewissen Umständen, die älteren Mitarbeitenden sich wirklich verabschieden aus dem Wissenstransfer und nicht das Wissen teilen, wo man eigentlich davon ausgehen würde, sie teilen das. Weil eigentlich in der Forschung, und das ist, denke ich, auch in der Praxis ganz gut zu übersetzen, man spricht vom Generativitätskonzept. Und Generativität bedeutet, dass man von Generation zu Generation das Wissen weitergibt und ältere Mitarbeitende bedacht sind, ihr Wissen weiterzugeben an die Jüngeren und die Jüngeren auch dementsprechend motiviert sind, das Wissen zu erlangen. Und in unserer Studie, und das zeigen jetzt auch ein paar andere Erkenntnisse, sehen wir tatsächlich, dass je älter man wird, desto weniger Wissen man teilt dort on the job derzeit. Das ist vor allem im Blue-Collar-Setting, also wirklich Produktionsmitarbeitende. Das ist nicht das klassische Büro-Setting, wo man vielleicht ein Fünfer-Team hat und täglich zusammen am Schreibtisch sitzt, sondern es ist wirklich auch ein anderes Setting, ja. Und natürlich dort der Druck, also Automobilsektor gerade zum Beispiel, Krisen, die einstürzen auf einen, Wissen, das sich auch verändert durch eben digitale Tools, wo vielleicht dann auch eben Ältere unter Zwang stehen, irgendwie neues Wissen zu erlernen. Und wenn sie das nicht können, dass sie sich dann eben verabschieden vom Wissenstransfer.
Aber Moment, also liegt es daran, dass die ältere Generation nicht weiß, wie dieses Wissen gesichert werden kann, gerade eben auch digital? Denn es ist ja Aufgabe des Arbeitgebers, dafür einen Raum zu schaffen, beziehungsweise erstmal den Wissenstransfer zu ermöglichen. Das ist der eine Punkt. Oder liegt es auch teilweise daran, dass sie das Wissen aus einem gewissen Stolz heraus nicht teilen wollen und festhalten?
Sowohl als auch, würde ich klar sagen. Es gibt rein technisch, methodisch, auch digital nicht die Tools in vielen Organisationen. Auch gar nicht die Masse an Tools, weil ja so viele abgehen und so wenig nachkommen, dass man viel mehr Wissen konservieren muss, als man es direkt weitergeben kann. Es geht ja nicht darum, dass eine Person, wenn sie in Ruhestand geht, ihrem Nachfolger direkt das Wissen weitergeben kann. Das geht ja oft nicht, weil noch gar kein Nachfolger feststeht oft. Mhm. Und das Wissen muss erstmal irgendwie konserviert werden, das ist das eine. Und dann ist aber auch Thema Arbeitsmarkt, da bist du ja auch drin im Thema, es gibt eben oft sehr wenig Wertschätzung, gerade für ältere Mitarbeitende. Viele CEOs, aber auch Führungskräfte, die sagen, die Älteren, die stoßen mir langsam ab, weil wir jetzt Jungen einen neuen Spirit brauchen. Dieser Fokus auf die Jungen, ich meine, den forschen wir auch, den haben wir auch drin, der ist nicht unwichtig, aber er könnte auch ältere Menschen vertreiben zum Teil und dann demotivieren lassen. Und das könnte dann zu zwei Folgen führen. Erstmal, dass sie das Gefühl haben, ich werde so wenig wertgeschätzt, ich habe auch keinen Bock, mein Wissen zu teilen. Und in manchen Branchen aber auch vielleicht dieses Motiv, was ist, wenn ich jetzt mein Wissen teile und die Person mich dann ersetzen könnte? Möchte ich überhaupt mein Wissen weitergeben? Also ein bisschen dieser Konkurrenzgedanke da drin, der steckt dann auch drin und könnte auch dazu führen, dass Leute einfach weniger Wissen weitergeben wollen. Grundsätzlich glaube ich aber nicht, dass es wirklich daran liegt, sondern eher auch an den Ressourcen, an den Möglichkeiten und auch an der Wertschätzung.
Ja, spannend. Also was ich mein Unternehmen da immer rate, ist wirklich über einen längeren Zeitraum eine Doppelspitze zu etablieren. Eine Doppelspitze aus jung und alt, dass eben die nachfolgende Person frühzeitig gesucht wird. Also wenn man zum Beispiel weiß, der Joachim oder die Susanne ist eine Schlüsselfunktion im Unternehmen oder nimmt eine Schlüsselrolle ein. Das muss ja gar nicht eine Führungsrolle sein mit Personalverantwortung, sondern einfach eine Schlüsselrolle im Sinne von extrem viel Wissen haben, ne? Gerade im produzierenden Gewerbe. Und wenn man weiß, dass diese Personen eben in Rente gehen, schon irgendwie im Zweifel, wenn es extrem komplex ist, 3 Jahre vorher schon den Nachfolger, die Nachfolgerin zu bestimmen und eben ganz frühzeitig eine Doppelspitze zu etablieren, damit sie eben langfristig zusammenarbeiten, gerade wenn es irgendwie saisonale Produktionen sind, dann lohnt es sich da auch mal 3 Zyklen, also 3 Produktionsjahre wirklich durchzugehen in dieser Konstellation, in dieser Doppelkonstellation, damit eben auch dieser Konkurrenzgedanke im Idealfall abgeschaltet werden kann, ne? Und sich daraus auch ein Team ergibt.
Ja, total. Ganz spannendes Thema und ich glaube, wie gesagt, das wird in den nächsten Jahren noch viel wichtiger werden. Dementsprechend habe ich mich auch bei unserer Sitzung, um da nochmal zurückzukommen, richtig drauf gefreut, weil man sieht ja im Vorfeld dann die Paper, die da drin sind, die Themen. Und dann war ein Thema drin, das hieß Leadership Behavior and Knowledge Sharing. Und dann war ich so, okay, Leadership, also es geht wohl um die Führungskraft und darum, wie man Wissen teilt. Ich mache es kurz, ich will nicht zu lange ausarten. Aber im Endeffekt war der Autor dieses Papers einer aus Peking, ein Chinese, der sein Paper vorgestellt hat und ich saß mit offenem Mund dran, weil ich nicht verstanden habe, worum es ging. Und da sind wir auch bei diesem Thema, es gibt sehr große Qualitäts- und auch Inhaltsunterschiede. Und er hat Knowledge Sharing verstanden, sprichwörtliches Knowledge Sharing. Und wo findet Knowledge Sharing am meisten statt? Im digitalen Raum, in dem Bereich, wenn man Wissen teilt, und zwar bei Rezepten. Und er hat einfach Daten ausgewertet von Online-Rezepten, von Nudelrezepten auf irgendeiner chinesischen Plattform, die ich auch natürlich nicht kannte, auf Chinesisch. Und hat, wenn man bei so einem Rezept unten auf diesen Share-Button klickt, das heißt Knowledge Sharing verstanden, hat dann daraus Variablen gebildet und dann geschaut, wer teilt diese Rezepte wie. Dabei geht es ja in einem Organizational-Bereich, also in so einem Unternehmenskontext, ja um was ganz anderes, wie man, mit wem man auch Wissen teilt und wie man das teilt. Und ich habe es nicht verstanden und viele andere haben es auch nicht verstanden. Und dann war die ganze Sitzung so ein bisschen, weil es sehr viel Raum eingenommen hat, erstmal so, wie geht es jetzt um diese Nudelrezepte, wie kann man die wirklich messen, ist ja die Messung richtig? Es war fast schon ein bisschen lustig und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich gesagt zugeben, weil ich dachte, wir könnten eigentlich über was anderes sprechen. Aber ja, es ging tatsächlich um Nudelrezepte. Und Leadership Behavior war dann, wenn du das Wissen geteilt hast. Also du warst dann ein Leader, wenn du Wissen geteilt hast und wenn du ein Rezept hochgeladen hast.
Crazy. Also das heißt, wir können festhalten, dass wir in den nächsten Jahren noch ganz viel Wissen sichern müssen zwischen den Generationen, sei es irgendwelche Haushaltsrezepte oder eben natürlich auch Wissen unter den Generationen. Apropos Generation, wir wollen heute auch über die nachfolgende Generation sprechen, beziehungsweise über die Generation, die noch kommen. Dazu hast du ein Thema mitgebracht. Wollen wir jetzt ins News-Update springen?
Sehr gerne, machen wir.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Genau, wir wollen heute im News-Update über die Geburtenrate sprechen und damit über die nachfolgenden Generationen, die noch nachfolgen werden. Denn in Deutschland ist die Geburtenrate weiter gesunken, inzwischen auf 1,35 Kinder pro Frau im Jahr 2024 und 2021 lag es noch bei 1,58. Tatsächlich also ein deutliches Sinken derzeit zu beobachten, im Vergleich zum letzten Jahr stabil niedrig geblieben. Und es gibt so ein Niveau, von dem man spricht, wie viele Kinder man bräuchte pro Person, das also notwendig wäre, um die Bevölkerung ohne Zuwanderung stabil zu halten. Die liegt bei 2,1 Kindern pro Frau. Also wir sind da deutlich darunter derzeit. Und gleichzeitig sagt eine aktuelle Studie, dass der Kinderwunsch unter den Menschen, auch jungen Menschen, weiterhin hoch bleibt. aber eben aufgeschoben wird. Also es gibt eine neue Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und laut der wünschen sich junge Erwachsene in Deutschland weiterhin im Schnitt rund 1,75 Kinder. Der Wert bleibt erstaunlich stabil. Es gibt aber wohl eine Diskrepanz zwischen Wunsch nach Kindern und wirklichen Kindern. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen.
Ja, krass. Also super spannendes Thema. Ich habe mich die Woche auch schon damit beschäftigt. Und für mich hängt das unter anderem auch ganz stark mit dem Thema Wohnraum zusammen und erstmal dem Bedürfnis, die richtige Umgebung für ein Kind zu schaffen. Und das heißt, also erstmal ist der Partner natürlich essentiell. Das geben ja auch viele Frauen an, dass sie sagen, sie haben die zweite Person irgendwie noch nicht gefunden. Und deswegen setzen immer mehr Frauen eben auch auf Social Freezing, dass sie eben diesen Moment etwas festhalten wollen, um beziehungsweise gegen das Spiel mit der Zeit, sich einfach selber noch ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen. Bei Frauen ist das ja nochmal ein anderes Thema als bei Männern.
Kannst du es kurz erläutern, Social Freezing?
Social Freezing hat in Deutschland krass zugenommen. Also ich kenne jetzt tatsächlich nicht die Zahlen, aber es ist zum Beispiel ganz interessant, dass ja auch, dass es irgendwie viel gewöhnlicher geworden ist, auch darüber zu sprechen. Also Social Media, da wird es deutlich mehr thematisiert. So eine Diana zu Löwen spricht da offen drüber, auch, aber eben auch als Mitarbeitenden-Benefit in Unternehmen. Da fällt mir zum Beispiel das Unternehmen Onuava ein, die betreuen eben andere Unternehmen beim Thema Kinderwunsch, weil das natürlich auch etwas sein kann, was ja auf die mentale Gesundheit natürlich auf der einen Seite schlägt oder beziehungsweise einfach etwas ist, worüber Mitarbeitende reden wollen, wo sie sich auch beraten lassen wollen. Und Onuava bietet eben diese Beratung und diesen Austausch auch.
Keine Werbung an der Stelle, aber total interessant.
Total interessant. Und genau, also es geht im Prinzip darum, Zeit zu gewinnen, um eben die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da gehört unter anderem natürlich das Thema Wohnraum zu. Und es ist, gerade wenn wir auf die Städte schauen, es ist so verdammt schwierig, geeigneten Wohnraum für Familien zu finden. Mit einem Kind, sagt man doch irgendwie, funktioniert für eine gewisse Weile. Und dann aber spätestens beim zweiten Kind steht man immer vor dieser gewaltigen Herausforderung, okay, wo ziehen wir denn jetzt hin? Wollen wir unser Leben in der Stadt aufgeben? Ziehen wir raus aufs Land oder verzichten wir dann eher aufs zweite Kind, auch wenn wir eigentlich noch einen Kinderwunsch hätten? Ja. Aber wir wissen einfach nicht, wie wir es umsetzen können.
Ja, du hast ja angesprochen, auch diese Uhr, die natürlich da mittickt. Weißt du, in welchem Schnitt man, in welchem Alter eine Mutter zum ersten Mal Kind wird in Deutschland im Durchschnitt?
Ich glaube, das liegt ungefähr bei 32 Frauen, ne?
Ja. Ist ein bisschen weniger als 30, ist genau 30. Der Vater liegt bei 33.
Okay,
Also Mutter bei 30,3, Vater bei 33,2. Und richtig krass, 2014 lag dieser Wert noch bei 29 Jahren bei Frauen. Und wenn man dann zurück in die letzten Jahrzehnte, ich habe das mal gemacht, da geht es richtig zurück. 1990, Durchschnittsalter beim ersten Kind bei einer Frau bei 26 Jahren.
Ja, ja.
Und das ist dann schon einfach ein Riesenunterschied. Ne?
Ja, das liegt natürlich auch einfach daran, dass sich Frauen auch mittlerweile erstmal selber etwas aufbauen wollen, eine finanzielle Unabhängigkeit beziehungsweise eine finanzielle Sicherheit, unabhängig vom Partner, wenn man von heteronormativen Beziehungen ausgeht. Und das braucht natürlich eine Weile nach der Ausbildung, nach dem Studium, ein paar Jährchen im Job, vielleicht auch eine unbefristete Stelle zu haben. Zack, dann bist du halt ganz schnell 30 oder 32. Toll. Und gleichzeitig muss man halt allerdings auch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit im Zyklus schwanger zu werden mit 35 oder eigentlich schon mit 30 rapide abnimmt, mit 35 dann nochmal mehr rapide abnimmt und dann sind halt die Eizellen, die man als Frau im Körper trägt, eben rucki-zucki aufgebraucht. Und die Chancen, dann eben noch ohne Unterstützung schwanger zu werden, die sinkt einfach eben mit jedem Lebensjahr. Und das ist, glaube ich, etwas, was Frauen nach wie vor unter Druck setzt. Denn man muss natürlich auch sagen, dass dieses Social Freezing, also das Einfrieren von Eizellen, auch keine günstige Sache ist. Also darüber haben wir auch schon häufig hier im Podcast gesprochen mit Frauen, die das gemacht haben. Da bist du halt auch je nach Methode und je nachdem, wie viele Eizellen entnommen werden und ob es dann auch direkt klappt und so weiter, bei 4.000 bis 6.000 Euro plus zusätzliche Kosten mit dem Transfer. Denn nur weil du deine Eizellen hast einfrieren lassen, das ist ja noch nicht die Befruchtung im Nachhinein, weißt du?
Und kann ich die aber einfrieren lassen und dann mehrmals verwenden? Oder ist das dann ein einmaliger Versuch?
Nee, ein einmaliger Versuch. Also wenn du zum Beispiel Glück hast, kannst du mit einmal Eizellen Gewinnung quasi irgendwie 6 Eizellen einfrieren, dann hast du quasi 6 Versuche, aber diese Eizellen, also es geht da ja nicht nur um Quantität, es geht natürlich auch um Qualität. Ja. Die müssen natürlich auch eine gewisse Qualität haben und auch die Qualität nimmt eben mit dem Alter ab. Mhm. Und ja, je nachdem, was dann übrig bleibt, nachdem man es ausgesiebt hat, sage ich mal, hast du dann eben vielleicht so 2, 3, 4 Versuche. So.
Ja. Ja. Ja, ich finde es auch angesichts, also ich natürlich auf einer persönlichen Ebene, also wenn man aufs Individuum guckt, in Deutschland total spannend, was da auch dahinter steckt. Natürlich auch Wohnraum, was du gerade gesagt hast, und Sorgen auch, aber auch natürlich arbeitsmarktrelevante Themen, gerade bei Frauen, dass sie einfach in einer gewissen Weise auch natürlich in dem System dann zum Glück sind und arbeiten wollen und dann aber gleichzeitig hören, jetzt müsst ihr endlich mal Kinder kriegen. Das widerspricht sich ja dann zum Teil auch einfach.
Ja, beziehungsweise, ja.
Ja.
Beziehungsweise, wir haben ja immer noch nicht die geeigneten Rahmenbedingungen, weißt du?
Ja.
Wir haben uns jetzt, habe ich auch auf Instagram drüber gesprochen, wir haben uns jetzt letzte Woche eine Kita angeguckt für unser Baby ab nächsten Jahr. Und in Hamburg haben wir das Glück, dass Kitas unterstützt werden, beziehungsweise die Kosten, die da entstehen, je nachdem, wie viel man als Paar eben arbeitet, hat man einen Betreuungsanspruch auf 5 Stunden am Tag. Für die musst du nichts zahlen. Alles darüber hinaus musst du zahlen, beziehungsweise ist dann halt ein bisschen schwieriger durchzuboxen. So, aber 5 Stunden am Tag ist ja schon eine ganze Menge. Und dann habe ich mal auf Instagram meine Community gefragt, was die so zahlen. Und die zahlen teilweise 600 oder 800 oder 900 Euro im Monat für einen Kita-Platz.
Krass.
So, und jetzt kriegst du fürs zweite Kind in der Regel in den meisten Kitas, je nach Region, je nach Träger, eine Vergünstigung. Dann zahlst du fürs zweite Kind vielleicht nicht mehr 640 Euro, sondern nur noch in Anführungszeichen 520.
Okay.
Ist ja immer noch eine ganze Menge.
Und auch nicht halber Preis oder so.
Ja, aber guck mal, dann hast du im Monat halt 1000 Euro oder noch mehr, je nachdem, wo du wohnst, an Kita-Kosten.
Ja.
Das musst du dir ja auch erstmal leisten können.
Ja, und jetzt kommt noch Thema Folge letzte Woche, kommt vielleicht noch ein Elternteil dazu, das in einer Pflegesituation ist oder so, dann bist du nochmal bei 3000 Euro plus, also es ist wirklich
ja, plus dann noch die steigenden Mieten, also es ist wirklich crazy, man muss es sich wirklich erstmal leisten können, eine Familie zu gründen und da wissen wir aber natürlich auch, dass Frauen mit einem akademischen Hintergrund oder auch Paare mit einem akademischen Hintergrund das Ganze nochmal anders durchrechnen. Das heißt, sie sind sich diesen Kosten bewusst und verzichten in Anführungszeichen deshalb auf vielleicht auf das zweite Kind, weil sie vielleicht auch einen gewissen Lebensstandard halten wollen.
Mhm.
Und Familien ohne akademischen Background sind häufig kinderreicher, also haben mehr Kinder.
Ja, also wir halten fest, es gibt ganz klare strukturelle Probleme, auch Wohnraum eben. Dann aber auch natürlich einfach die Krisen, die immer noch einwirken, wo man vielleicht auch dann einfach mental sagt, lohnt es sich gerade ein Kind in die Welt zu setzen? Und natürlich auch viele spannende Zitate, wie auch in unserer Studie tatsächlich sehen dazu. Dann aber auch unbefristete Jobs, die fehlen, Arbeitssicherheit, die fehlen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht immer gegeben ist. Und gleichzeitig haben wir aber dann diese Fertility Gap, also dieses Manko zwischen aktuellen 1,35 Kinder, die es aktuell gibt pro Frau und 2,1 Kindern, die man bräuchte. Also brauchen liegt auch ein bisschen falsch, aber du weißt, dass das wirtschaftliche System quasi ohne Zuwanderung erhalten bleiben könnte. Und es ist eigentlich ein Kreislauf, es ist ein immer wiederkehrender Kreislauf, der so ein Strudel, der dann da reinwirkt, dass man eben im Arbeitsmarkt einen Fachkräftemangel, der sich verschärft, hat Sozialsysteme, weniger Erwerbstätige, hat mehr ältere Menschen, also ganz eindeutig. Demokratie aber natürlich auch, wir sehen es ja auch gerade bei den aktuellen Wahlen, immer weniger junge Menschen, die nachkommen. Ich weiß noch, in meiner Jugend habe ich das Gefühl gehabt, wenn wir über solche Themen gesprochen haben, dass wir immer von dem Phänomen der Überbevölkerung gewarnt wurden. Oder hattest du das auch, dass wir immer gehört haben, es gibt so viel zu viele Menschen auf der Welt, jetzt 7, 8 Milliarden, es werden viel zu viele und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele sind, weil so viele Ressourcen gibt es ja gar nicht.
Gut.
Klar, Ressourcen ist ein Punkt, aber Thema Überbevölkerung wurde schon auch schon seit ein paar Jahren auch wissenschaftlich belegt, ist gar nicht mal so ein Riesenproblem, wenn man es auf die gesamte Welt sieht. Es gibt natürlich einzelne Länder, die da Probleme haben und Ressourcen, die da klar Probleme werden, gerade in afrikanischen Ländern auch Klimawandel, der natürlich dafür sorgt, dass Menschen fliehen werden müssen, weil manche Regionen einfach nicht mehr bewohnbar sind. Aber ich weiß noch, wenn ich daran denke, wie ich früher mit Bevölkerungszahlen umgegangen bin, war immer mein Gedanke, oh, wir werden viel zu viele werden.
Ich glaube, da muss man halt wirklich auf die einzelnen Länder gucken. Ja. Und man muss sich natürlich fragen, was ist das Ziel? Generell, wenn man über Kinder bekommen spricht, ist ja immer die Frage, ist das nicht egoistisch oder ist es egoistisch, keine Kinder zu bekommen? Ich finde, am Ende des Tages müssen das alle selber für sich entscheiden. Ne? Ja. Was ich nur immer so ein bisschen schade finde oder ich glaube, wo eine Perspektive verloren geht, ist, dass wenn über solche Themen gesprochen wird, eben häufig über die weibliche Perspektive gesprochen wird. Also die Frau mit Kinderwunsch, die Frau, die die tickende Uhr irgendwie spürt. Und ich glaube, oder ich würde total gerne mehr über Männer mit Kinderwunsch sprechen oder auch mehr von Männern mit Kinderwunsch hören, weil, also wie kommt dieser Kinderwunsch oder wie wird dieser Kinderwunsch zum Beispiel auch in Paarbeziehungen diskutiert? Ist es dann die Frau, die die Schranke vorschiebt und sagt so, nee, wir haben jetzt ein Kind, das reicht, ein zweites will ich nicht, so, weil ich auch diejenige, die ist, die schwanger oder bin, die schwanger ist, die das Kind austrägt, die da irgendwie noch körperlich zumindest mehr dranhängt. Was macht das alles mit dem Mann? Ist es natürlich auch je nach Beziehung individuell. Ne? Häufig wird es dann ja auch zusammen entschieden. Aber was macht das Thema Kinderwunsch mit Männern? Darüber würde ich total gerne mehr erfahren. Und ich wünsche mir, dass mehr Männer zum Beispiel auch über einen Kinderwunsch sprechen, der sich nicht erfüllt hat aus unterschiedlichen Gründen. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel die Spermienqualität in den letzten Jahrzehnten extrem nachgelassen hat, sowohl die Quantität als auch die Qualität, auch von Männern in Europa tatsächlich. Und deswegen ist dieses, der Mann kann ja ewig oder ich könnte auch noch mal mit 60 Vater werden, ne? Das ist halt in gewissen Teilen, also klar gilt das für manche Männer, aber für ganz viele ist das eben auch ein Mythos, denn das ist nicht, also das ist nicht gang und gäbe, dass dieser potente Mann bis ins hohe Alter kann, sondern auch da verschlechtert sich die Ausgangssituation im Zweifel.
Spannend, okay. Ja, aber ich meine, also da bräuchte es sicherlich auch mehr Offenheit. Gleichzeitig habe ich bei vielen Männern, wenn wir darüber sprechen, also jetzt nicht in meinem Freundeskreis, sondern eher so in der gesellschaftlichen Debatten, oft das Gefühl, wenn man sagt, ich will 5 Kinder haben, dass da oft missachtet wird, dass da eben noch eine Frau dahinter steckt. Da muss man auch darauf achten. Und ich habe auch das Gefühl, dass in meinem Freundeskreis dann wiederum, gerade auch viele Frauen sagen so, you're not the one to decide, or you're not the one to state how many kids you want. Also du bist nicht in dieser Position jetzt hier Ansprüche zu stellen. Gleichzeitig, natürlich sollte man mehr miteinander sprechen, aber das ist dann wahrscheinlich auf einer differenzierten Art und Weise. Ne?
Ja, total. Also ich habe auch Leute im Umfeld, die sagen, ja, wir kriegen auf jeden Fall eine Fußballmannschaft oder so. Und ich sage dann immer, ja, kriegt erstmal das erste Kind und dann redet nochmal.
Dann sprechen wir nochmal. Ja.
Ja. Okay, wir bleiben beim Thema nächste Generation oder beziehungsweise junge Menschen in unserer Gesellschaft, denn ich habe auch noch etwas mitgebracht. Kilian, ich möchte heute mit dir über Großbritannien und den neuen Jugendschutz dort vor Ort sprechen. Wir springen rein. Seit kurzem verpflichtet der Online Safety Act Online-Plattformen in Großbritannien zu strengeren Jugendschutzregeln. Das gilt für Porno-Plattformen genauso wie für Spotify und Reddit. Das heißt, sie müssen zumindest die Teile ihres Angebots so absichern, die eben jugendgefährdend sein könnten. Das heißt, die Betreiber müssen laut Gesetz hochwirksame Methoden, was auch immer das heißt, ergreifen, damit nur verifizierte Erwachsene Zugang zu zumindest bestimmten Inhalten bekommen. Dazu zählen Pornografie, Selbstverletzung, Selbstmord, Inhalte, die Essstörungen fördern könnten. Und Erwachsene können eben ihre Identität je nach Portal zum Beispiel mit Ausweisdokumenten belegen. In einigen Fällen, das finde ich ganz spannend, reicht es auch, die Selfie-Kamera einzuschalten und das eigene Alter von einer künstlichen Intelligenz einschätzen zu lassen. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, denn einige Jugendliche sehen ja tatsächlich schon sehr, sehr alt aus. Ne? Spannend ist, dass es Geldstrafen in Höhe von bis zu 18 Millionen Pfund oder 10% des weltweiten Umsatzes der betroffenen Firma verhängt werden kann, wenn sie sich eben nicht an diesen Online Safety Act halten. Das wirklich Interessante ist allerdings, dass jetzt eine Online-Petition gestartet wurde zur Abschaffung dieser Vorschriften. Und diese Online-Petition haben bereits 500.000 Briten und Britinnen unterzeichnet.
Bist du für oder gegen die Petition?
für oder gegen Petitionen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir diesen, oder beziehungsweise dass Großbritannien diesen Online Safety Act hat. Ist mal die Frage, wie sehr bringt das was? Also ich glaube zum Beispiel irgendwas mit einer künstlichen Intelligenz, da mein Gesicht in die Kamera zu halten, das bringt gar nichts. Wenn, dann muss man das tatsächlich konsequent durchziehen, so wie zum Beispiel China. Ja. Generell weiß man, dass wenn wir zum Beispiel über Pornografie sprechen, der Erstkontakt von jungen Menschen, was schätzt du, wann haben junge Menschen zum ersten Mal Kontakt mit pornografischen Inhalten? In welchem Alter?
10 Jahre?
11, tatsächlich, in Deutschland. Das heißt, ja, also da müsste man, oder je nachdem, von was für pornografischen Inhalten man eben auch spricht. Es gibt ja zum Teil auch sehr gewaltvolle Inhalte, die einen ja schon irgendwie ein falsches Bild vermitteln könnten, sag ich mal. Ne? Finde ich es tatsächlich nicht verkehrt, da einen Riegel vorzuschieben. Und gerade wenn wir über Pornografie sprechen, das ist ja sowieso teilweise eine Branche, die auch mal ein bisschen mehr durchleuchtet werden könnte. Ne? Also wer ist da vor der Kamera? Sind die alle freiwillig vor der Kamera etc.? Aber ob jetzt zum Beispiel ein Anbieter wie Spotify sich auch daran halten muss, beziehungsweise ob man da dieselben Maßnahmen ergreifen sollte, weiß ich nicht. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich habe mich aber auch bei Spotify noch nie so deep in die dunklen Seiten reingewühlt, dass ich da denke, das könnte jetzt irgendwie für eine 15-Jährige problematisch werden.
Du, ich bin jetzt hier in Schweden, dann gehe ich nochmal vorbei.
Ja, klopf doch mal an.
Ja, klopf doch mal an. Nee, also ich habe tatsächlich, wir führen derzeit sehr viele Debatten in dieses Thema. Ich finde es eine ganz wichtige Debatte. Ich habe das ja auch letzte Woche erst bei Winfried Kretschmann ja getan, dass wir auch darüber gesprochen haben. Da wurde auch darüber diskutiert. Und auch ansonsten, wenn ich auch mit Führungskräften oder Eltern über solche Themen spreche, wird oft gefragt, was gehört da eigentlich dazu? Spotify wird selten genannt, ist mir jetzt auch zum ersten Mal so untergekommen. Australien hat ja das Social Media Verbot und die haben jetzt tatsächlich bekannt gegeben diese Woche, dass sie YouTube dazu zählen lassen wollen. Und da sind alle total überrascht, weil YouTube eigentlich nicht eingeschlossen war als Social Media Kanal. Wir das in unserer Studie schon tun. Also wir messen Social Media Kanäle und Kommunikationskanäle, da ist YouTube dabei. Und es ist halt eben so, dass sich auf YouTube ganz, ganz viele Inhalte befinden. Australien möchte aber auch nur einschränken, wer einen YouTube-Account haben darf. Das heißt, UserIn darf man auch sein, ohne Profil gerade. Aber natürlich, wo sich vor allem auch Menschen zum Teil radikalisieren, in Kommentarspalten oder eben auch irgendwelchen Personen folgen können, da braucht man einen Account für und das wollen sie einschränken. Hm. Aber ich find's eine interessante Debatte. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt Teil dieser Petition wäre, weil ich finde an sich das schon richtig. Ich glaube, ein gewisser Schutz, den man ja hat bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum, bei Diskotheken, ist ja immer was dabei, irgendeine Kontrolle. Wenn ich ins Fußballstadion gehe, muss ich auch kontrolliert werden. Das betrifft ja alle. Das betrifft ja dann hoffentlich alle, nämlich nicht nur nach Racial Profiling irgendwelche Zielgruppen, sondern ja alle. Und man muss sich da halt einmal anmelden. Ich glaube, das gehört dazu. Da muss man sich auch als erwachsener Mann, Frau dann daran gewöhnen. Ich würde mir technisch wünschen, dass es wirklich was bringt, dass es zielführend ist. Was mich zum Beispiel immer nervt, ist, auf jeder Seite wieder Cookies akzeptieren zu müssen, wo ich mir denke, ich habe das einmal gemacht. Dann, also meine Laienmeinung, aber ich denke mir, sowas muss doch eigentlich mal gespeichert werden. Die haben so viel Daten, wieso muss ich jedes Mal wieder, wenn ich die Seite eingib, da irgendwie rumklicken. Gleichzeitig ist es, glaube ich, total schwierig, das wirklich umzusetzen. Also ich glaube jetzt gerade in Großbritannien hat sich ja auch der Anstieg an VPN-UserInnen total erhöht. Also Menschen, die versuchen, vom Ausland dann irgendeine Seite zu besuchen, dass da die Anzahl an UserInnen total hoch ging.
Ja.
Was ja auch schon zeigt, dass die anscheinend schon auf dem Radar haben, dass es da technische Möglichkeiten gibt, sowas zu umgehen.
Ja, genau. Also VPN-Adressen sind ja im Prinzip Adressen, wo eben der Standort bzw. die Person, die dahinter steckt, nicht so schnell identifiziert werden kann. Mhm. So, und natürlich gibt es da auch ein paar clevere Minderjährige, die ganz smarteren sind, sich einfach easy eine VPN-Adresse einzurichten, um eben unbekannt im Netz unterwegs zu sein. Ne?
Ja, und das ist auch, was mir eigentlich fast alle Eltern erzählen, wenn ich mit ihnen über dieses Thema spreche. Die sagen meistens, hey, also könnt ihr ruhig machen, aber ich bin mir sicher, dass mein Sohn oder meine Tochter innerhalb von 5 Minuten einen Weg rausgefunden hat, das zu cracken oder dahinter zu kommen, den wir nach 5 Stunden nicht geschafft haben.
Mhm.
Also die dann sich natürlich auch gut absprechen können. Ich weiß nicht, hattest du früher mal einen Apple iPod Touch zum Beispiel? Den konnte man ja auch so jailbreaken zum Beispiel.
Mhm.
Da haben sie Jungs und Mädels ja geschafft, also wirklich, ich weiß nicht, ob das ganz von Älteren ausging, aber zumindest gab es bei uns welche in der Klasse, die konnten sich da reinhacken in das Ding und alle Apps runterladen, was weiß ich. Das ist komplette Wissenschaft für sich gewesen. Ich konnte das nie. Ich habe es dann nur manchmal machen lassen von Freunden, aber es hat nie so gut geklappt bei mir. Aber ich war schon fasziniert, was sich da für Wege finden lassen, um sowas zu umgehen. Und ich glaube, man muss eben da aufpassen, dass man nicht dann so Parallelgesellschaften entwickeln lässt, Parallelwelten entwickeln lässt.
Aufbaut, ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, also ich finde es gut, dass Großbritannien damit einer Konsequenz vorgeht, die vielleicht auch einige Plattformen unter Druck setzt. Also gerade wenn wir von 10% des weltweiten Umsatzes sprechen, das ist ja schon, ne? Also da liegt schon einiges auf dem Tisch, um was es da gehen könnte. Und gleichzeitig müsste man vielleicht eben zwischen den einzelnen Plattformen nochmal unterscheiden, also zwischen den Meta-Plattformen, zwischen Spotify und irgendwelchen Porno-Websites. Ich glaube, da könnte man doch noch ein bisschen differenzierter vorgehen. Und am Ende des Tages, wir haben schon häufig über das Social-Media-Verbot, Altersbeschränkungen in irgendeiner Form besprochen. Da bin ich tatsächlich der Meinung, also wenn wir über Instagram, Facebook, TikTok, YouTube sprechen, dass wir da eben mehr Aufklärung brauchen als Verbote.
Ja. Spotify, wenn ich gerade drüber nachdenke, hat ja jetzt seit neuestem lauter Musikvideos drin. Also du kannst ja bei jedem Lied, wird mir eigentlich angezeigt, kannst du Musikvideos mit anschauen. Ich denke, da kommt auch wahrscheinlich der Wind her, wahrscheinlich, weil man dann nicht mehr jedes Video angucken kann und ja schon viele Videos dabei sind, die echt problematisch sind.
Oder meinst du jetzt, wenn Kanye West wieder irgendein Musikvideo online stellt, wo er vielleicht wieder einen queeren Gedanken zum Ausdruck bringt, auf eine künstlerische Art und Weise?
Und ich meine, wir wissen ja auch von einigen Podcast-KollegInnen, die da im rechten Raum unterwegs sind, die ja junge Menschen extrem um Finger wickeln und ihnen da Gedanken einflößen, wo man schon aufpassen muss. Also ich glaube, da gibt es schon Strömungen. Ich weiß nicht, ob die dann davon betroffen sind, ob man da wirklich dann auch Altersunterschiede drin hat. Ich denke mal schon, es gibt ja auch da schon klare Richtlinien eigentlich.
Ja, und gleichzeitig kannst du da natürlich auch niemanden in Watte packen. Also ich habe ja letzte Woche schon erzählt, ich höre aktuell sehr verstärkt den Podcast Dark Matters und habe da jetzt von einem Fall gehört, da ging es um zwei deutsche Jugendliche, die sich Anfang der 2000er Jahre radikalisiert haben und sich einem eigentlich, ich glaube, es war ein multikultureller Jugendtreff in Ulm angeschlossen haben, der aber tatsächlich auch von den verschiedenen Behörden, Sicherheitsbehörden untersucht wurde, beziehungsweise schon im Visier der Behörden war, weil eben dort ganz gezielt junge Menschen radikalisiert wurden. Und diese zwei Jungs, der eine kam auch aus extrem gutem Hause, die Mutter war Chefärztin in Ulm, der Vater war Ingenieur und selbstständig und also beziehungsweise, was heißt aus extrem gutem Hause, an Bildung eigentlich hat es dem Jungen nicht gemangelt. Aber als sich die Eltern auf jeden Fall getrennt haben, da war er so, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube 12, 14 Jahre alt vielleicht, hat er anscheinend so einen kleinen Knacks bekommen und hat sich radikalisiert in diesem Jugendtreff. Und das heißt, im Zweifel brauchen wir gar keine Plattform, gar keine Online-Plattformen, um junge Menschen zu radikalisieren oder beziehungsweise, ne, wenn man jemanden radikalisieren will und die Person dafür offen ist, es ist eigentlich egal, wo du sie antriffst. Ob sie jetzt im digitalen Raum ist, natürlich ist der digitale Raum zum Teil anonymer, ja, aber es können eben auch irgendwelche Jugendtreffs sein. Und jetzt denke ich gerade an Neukölln zum Beispiel, da hat jetzt gerade die Integrationsbeauftragte ein Interview gegeben, die eben auch davor gewarnt hat, also vor der Radikalisierung von Jugendlichen in irgendwelchen abgeschotteten, ja nicht Jugendtreffs in dem Sinne, aber eben Treffs im Hinterzimmer. Ja. Und da ist es halt einfach so, wenn gewisse Menschen dafür offen sind, und das hat tatsächlich auch die Schwester des einen Angeklagten in diesem Prozess erzählt, wenn sich jemand radikalisieren will, gerade im jungen Alter, dann ist es am Ende des Frages auch häufig, dann ist es am Ende des Tages auch häufig nur eine Art Zufall, in welche Richtung er sich jetzt radikalisiert. Also in wessen Fänge er quasi als erstes gerät, ne? Ob es jetzt irgendwelche Querdenker sind, ob es irgendwelche Islamisierungsgeschichten sind, ob es irgendwas, ich weiß es nicht, irgendwelche frauenhassenden Gruppen sind. Ne? Also da geht es ja am Ende des Tages häufig auch nur um Zeitpunkte im Leben, gerade wenn wir über junge Menschen sprechen, wann sie eben ja auf gewisse andere Menschen treffen,
ja,
und in ihre Fängen geraten und dann eben einen gewissen Glaubenssatz kopieren für sich.
Ja, ich habe dazu vor einigen Wochen eine Steuerung-F-Doku auch gesehen, wie Jugendliche von Kriminellen rekrutiert werden und dass die ja zum Teil ganz gezielt junge Menschen oder fast schon Kinder rekrutieren wollen aufgrund von fehlender Strafmündigkeit und Manipulation. Das beginnt schon, wie du auch sagst, auf dem analogen Bereich, bei Jugendtreffs, Leute zu treffen, irgendwie auf der Straße Leute anzusprechen, geht dann aber ganz schnell über ins Digitale. Ich glaube, da ist schon immer so ein Mix vorhanden, dass man dann versucht, denen auf WhatsApp Druck zu machen und dann sie so zu radikalisieren. In Holland sind da tatsächlich Fälle aufgetreten, wo Kinder Menschen erschossen haben. Hm. Wirklich so ein Elfjähriger, jemanden umgebracht hat im Rahmen vom Drogenkrieg, weil er überhaupt nicht richtig belangt werden kann und überhaupt nicht belangt werden kann, wer ihn da eigentlich beauftragt hat.
Ja, krass. Ja, da sprechen wir dann ja über das Jugendstrafrecht. Wozu wir eigentlich auch mal eine Folge machen könnten, das war ja zwischendurch auch mal eine ziemlich heiße Debatte, ob man das Jugendstrafrecht reformieren sollte, um eben genau solche Fälle zu verhindern. Das ist ja jetzt spannenderweise wieder ziemlich leise geworden, diese Debatte, ne?
Ja, genauso wie Feuerwerkdebatte ist auch gerade irgendwie sehr ruhig. Ne?
Ja gut, die kommt ja sowieso erst immer Silvester, Januar. Die kommt wahrscheinlich bald wieder,
aber ne? Manche Debatten, ja.
Andere Debatten sind jetzt auf jeden Fall gerade im Fokus und wir haben ja neulich erst eine Folge über die Bundeswehr gemacht, beziehungsweise über die Wehrpflicht. Und wer die noch nicht gehört hat, sollte sich die auf jeden Fall nochmal anhören, einfach um so eine Anhörung zu bekommen oder eine Einordnung, das wollte ich sagen, Anhörung. Eine Einordnung zu bekommen, inwiefern so eine Wehrpflicht überhaupt umsetzbar wäre. Das ist ja quasi die aktuelle Debatte und das ist jetzt ganz interessant, denn selbst ohne Wehrpflicht starten aktuell immer mehr junge Menschen bei der Bundeswehr. 28% mehr Einstellungen als 2024 verzeichnete das Militär in diesem Jahr. Und ja, das liegt wohl unter anderem auch daran, dass doch sehr viele junge Menschen sagen, doch, internationale Lage ist kritisch, da möchte ich mich jetzt irgendwie mit einbringen, ich gehe jetzt zur Bundeswehr. 28% ist schon eine ganze Menge, ne?
Ja, fand ich auch. Ich habe mir auch gefragt, ob es vielleicht so längere Folgen sind von der Kampagne, die sie seit ein paar Jahren machen, dass sie versuchen, sich auf YouTube auch zu positionieren, dass er vielleicht so, dass jetzt endlich Früchte schlägt, dass sie da mehr Leute gewinnen können. Aber ich glaube, es ist auch diese Lage, dass man sagt, man möchte sich da jetzt engagieren. Und vielleicht auch dann die Eltern, die sagen, schau mal, engagier dich doch jetzt, komm eh doch mal ein Jahr dahin, ein, zwei Jahre, dann schaust du mal.
Ja.
Ja, fand ich auch interessant. Ansonsten, was ist noch die Woche passiert, hast du von Laura Dahlmeier gehört? Wahrscheinlich schon in den Medien.
Ja, ich glaube, das hat dich ja auch sehr mitgenommen. Oder ich glaube, alle hat es mitgenommen. Mein Vater saß hier irgendwie dreimal am Gartentisch und hat irgendwie, also beziehungsweise dreimal hintereinander erzählt, so ein lebensfrohes Mädchen, so ja, schrecklich. Also es war tatsächlich bei uns hier auch Thema. Und du hast sie ja tatsächlich auch persönlich kennengelernt, ne?
Ja, ich weiß noch, wir waren da auch in Kontakt. Und zwar im Rahmen einer AOK-Veranstaltung, wo du auch im Laufe des Jahres noch bei der Folgeveranstaltung bist, weiß ich noch. Und also ich habe sie letztes Jahr kennengelernt im November und sie ist eben Markenbotschafterin für die Krankenkasse gewesen. Ich habe dort einen Vortrag gehalten, rein beruflich hat man sich dann da kennengelernt und wir waren zusammen auf einer Bühne. Und ich kenne sie halt aus meiner Jugend sehr, weil wir daheim, meine Eltern und ich, meine Geschwister, sehr, sehr viel Wintersport geschaut haben. Es war voll das Ding, Samstagmorgen sich hinzusetzen und Ski Alpin und Biathlon gemeinsam anzuschauen. Und sie ist ja wirklich die Ausnahmesportlerin meiner Generation gewesen in diesem Bereich. Hat alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Doppel-Olympiasiegerin, Weltmeisterin, mehrfach wirklich alles rasiert und hat dann mit 25 Jahren gesagt, sie hört jetzt auf, von heute auf morgen. Und das war totaler Schock. Und sie hat aber gar nicht, ist gar nichts vorgefallen. Es gab gar nicht so einen Skandal dahinter, sondern es war einfach so, dass sie gesagt hat, so, sie hat alles erreicht, was soll sie jetzt noch gewinnen? Es gab auch Stimmen, die gesagt haben, so, hey, eigentlich ein schlechtes Zeichen für nachfolgende Menschen, aber sie sagt, nee, eigentlich ein gutes Zeichen, denn es gibt klare Ziele im Leben, die sollte man halt irgendwie erreichen. Und seitdem war sie ja auch super sportlich unterwegs. Und als ich sie da getroffen habe in Nürnberg, ist sie an dem Tag ja aus Nepal gelandet und ist da auch dort Berge erklommen und hat, ohne dass sie es wusste, einen Weltrekord aufgestellt im Bergsteigen dort in Nepal, im Himalaya. Und ich war total aufgeregt, sie kennenzulernen, weiß ich noch, weil ich für mich schon so ein kleines Jugendvorbild war, irgendwie auch total interessant war, so jemanden mal zu treffen. Und die war so witzig, die war richtig nett. Erstmal hat man sie fast nicht verstanden, das weiß ich noch, habe ich dir auch erzählt, weil die ja wirklich in so einem geilen bayerischen Akzent gelabert hat. Das war wirklich herrlich. Und dann einfach war die einfach so lustig und einfach so humorvoll auch. Also wirklich ein ganz toller Mensch. Ich war schon die Woche richtig traurig. Also ich dachte nicht, dass mich so ein Publiktod, weißt du, so ein von so einem A-Promi, sage ich jetzt mal, also ganz banal, abstrakt, dass mich das mitnehmen würde, aber ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich sie kannte oder einfach, weil ich mit ihr aufgewachsen bin, aber mich hat das schon irgendwie traurig gemacht.
Ja, oder beziehungsweise, weil sie natürlich auch noch so extrem jung war. Wie alt ist sie jetzt gewesen?
Jetzt ist sie 31 geworden.
31, ja. So.
Ja, andererseits macht sie natürlich auch vom Sport her, sie hat eine Tätigkeit gemacht, wo sie sich selber, das haben ja auch ihre nahestehenden Leute gesagt, sich bewusst war, dass es gefährlich ist.
Ja. Ja, ich glaube, sie hat auch ihrem Management irgendwie noch gesagt oder beziehungsweise da war tatsächlich was hinterlegt, schriftlich, indem sie deutlich gemacht hat, wenn mir irgendwas passiert, dann lasst meinen Leichnam da liegen, wenn die Bergung zu gefährlich ist. Ich möchte nicht, dass sich Menschen irgendwie ins Lebens- oder ins Risiko stürzen, nur um den Körper zu bergen und das wollte sie nie. Das heißt, sie hatte schon im Hintergrund gewisse Vorkehrungen getroffen, beziehungsweise war sich dem einfach bewusst. Und dennoch ist es natürlich einfach traurig, wenn Menschen so früh versterben. Ne?
Total. Und das andere, die andere Parallele, die mich die Woche auch wieder beschäftigt hat, ist das Thema Gaza dann. Weil ich mir dann auch gleichzeitig dachte, so Kian, was ist los? Du bist jetzt traurig, weil da eine Bergsteigerin stirbt, aber gleichzeitig hungern da Zehntausende, Hunderttausende. Und man muss halt auch viel mehr machen. Und ich war positiv überrascht, dass jetzt total viele Kulturschaffende einen offenen Brief an Bundeskanzler Merz geschrieben haben, als du das mitbekommen hast. Chiagu, Zartmann, Ljokun Klaas, Teddy Teklebran, sich alle eigentlich gewandt haben, gesagt haben, es muss da jetzt was geschehen, sonst gehen sie auf die Barrikaden. Wo ich mir denke, so vielleicht auch ein gutes Zeichen die Woche gewesen.
Ne? Ja, ja. Also auch die Bilder, die man dazu sieht, gerade von den Kindern und Babys, die einfach so unterernährt sind und an der Todesgrenze ja wirklich sind. Das ist enorm. Meine letzte Information war jetzt, dass die Bundeswehr Hilfspakete runtergeschmissen hat, also beim Flug und unter anderem Milchpulver und so weiter in den Gazastreifen runtersegeln hat lassen. Und ja, es ist schrecklich. Ich habe, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, mir fehlen da die Worte.
Ja, mir auch. Ich muss da ganz oft an Fettes Brot denken, an Tagen wie diesen. Kennst du das Lied? Da geht es ja genauso um sowas, dass er beim Bäcker steht und dann so Zeitungsbilder sieht oder so Bilder sieht, wo wieso kann mich nicht mehr das mehr erschrecken und irgendwo Menschen am dreckigen Wasser verrecken, sagt er dann. Und dass ihn das quasi schockiert, aber gleichzeitig stirbt dann eine Katze auf der Straße und die macht es viel mehr fertig. Und diese Betroffenheit, er regt ihn dann selber über seine eigene fehlende Betroffenheit auf. Ich finde es ganz spannend, also irgendwie hat mich das daran erinnert, so gleichzeitig ist man natürlich betroffen, man möchte etwas tun, man ist aber irgendwie auch hilflos. Und so fühlen sich, glaube ich, auch relativ viele der Zeiten. Es sind ja einfach irgendwie, jagt eine Nachricht da die andere. Und man kann nur hoffen, dass es da jetzt endlich auch öffentlichen Druck gibt, dass da was getan wird.
Ja, ja. Ja, weil die Gefahr besteht natürlich, dass man irgendwie dann auch dicht macht, um sich selber zu schützen, dass man sich gewisse Bilder, gewisse Berichte im Fernsehen gar nicht mehr anschaut, weil man einfach sagt, ich verkrafte das gerade aktuell einfach nicht oder damit kann ich mich jetzt nicht auch noch beschäftigen. Ja. Aber de facto haben wir natürlich die Pflicht, da zumindest hinzuschauen und eben nicht abzuschalten. Das ist nämlich auch tatsächlich ein interessanter Punkt, denn man muss ja tatsächlich sagen, Medien berichten über die Themen, die geklickt werden, die angeschaut werden und die in Augen die natürlich auf politischer Ebene irgendwie relevant sind, aber die natürlich am Ende des Tages auch konsumiert werden. Und deswegen ist es total wichtig, dass die breite Bevölkerung da weiterhin hinschaut, sich weiterhin Artikel durchliest, weiterhin Beiträge dazu sieht. Denn wir haben da zumindest eine Informationspflicht, um das Thema nicht vom Bildschirm verschwinden zu lassen.
Genau, wir auch nicht. Also wir sind ja auch in einem journalistischen Spektrum hier unterwegs. Deswegen fand ich es jetzt auch wichtig, es nochmal anzusprechen.
Ja. Gut, Kian. Ich würde sagen, wir beenden.
Wir machen den Sack zu, wie du immer sagst.
Wir machen den Sack zu, wir beenden die heutige Session. Nächste Woche hört ihr Kilian ganz alleine, denn dann werde ich hoffentlich bei Sonnenschein in Dänemark rumliegen, irgendwo, ein bisschen Urlaub, ein bisschen die Seele baumeln lassen. Und und du rockst das nächste Woche.
Ja, ich bin gespannt, was ihr dann zu hören bekommt. Also ich weiß es natürlich, aber ich verrate noch nichts.
Ha, ich freue mich drauf. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Danke, Kilian. Hat Spaß gemacht. Liebe Grüße nach Schweden.
Gerne, Ronja. Liebe Grüße nach Deutschland.